Auch ich stehe wieder einmal hier. Ihr wisst, gut hören kann ich schlecht, aber schlecht sehen kann ich gut. Dennoch will ich ein paar Worte an euch richten. Zunächst einmal wünsche ich uns allen ein gesegnetes, gutes, von Gott geleitetes neues Jahr 2018. In diesem Jahr wird es viel Neues geben, höchstwahrscheinlich. Viel Altes wird bleiben. Bleiben wird zum Beispiel, Autofahrer brauchen immer wieder Benzin. Und Christen brauchen immer wieder, was brauchen sie? Glaubensstärkung. Und vielleicht trägt meine Predigt auch dazu etwas bei. Ja, also etwas ganz Einfaches. Ich habe hier einen Karton mitgebracht. Könnte man mal entscheiden, ist der leer oder sind da viele Informationen drin? Wer meint denn, dass der Karton leer ist? Und wer meint, dass da viele Informationen drin sind? Ja, ich mache ihn mal auf. Ja, nichts drin. Ich behaupte aber, das sieht nur so aus. Und passt mal auf. Ich behaupte sogar, da sind sehr viele Informationen drin. Und ich erzähle euch mal die Geschichte, mit der ich das erste Mal aus dem sogenannten Nichts um mich herum Informationen herausgelockt habe. Ja, der Krieg war vorbei, die Russen hatten unser Haus verlassen, verwüstet und sie hatten uns befreit von allem, was irgendwie Wert hatte. Auch das Rundfunkgerät haben sie mitgenommen. Wir nannten das damals offiziell Volksempfänger. Aber nach Hitlers Propagandaminister nannten wir das Ding die Goebbels-Schnauze. Also das Ding war weg. Aber in der alten Rundfunktechnik musste man Drähte spannen, einen langen Draht für die Antenne und einen Draht, der ging dann zur Erde oder an der Wasserleitung befestigt. Ja, und zu den Hinterlassenschaften der Russen gehörte so ein paar Wehrmachtshörer, Kopfhörer. Und irgendwo fand ich in dem ganzen Gerümpel eine Papprolle, auf der zwei Spulen aufgewickelt waren. Und da ich ja früher kein Spielzeug hatte, fast nichts, war ich an allem interessiert, womit man irgendwas machen konnte. Ich habe dann auch probiert. Also an der Papprolle waren auf einer Seite zwei Buchsen, auf der anderen Seite zwei Buchsen. Die einen gehörten zu der einen Spule und die anderen zu der anderen. Da habe ich gesagt, da stecke ich doch mal hier die Kopfhörer rein und da Antenne und Erde. Und oh Wunder, aus das Nichts um mich herum wurde hörbar. Musik, Sprache. Ich habe also später gemerkt, dass das kleine silberne Steinchen, was auch in der Einspule war, ein Germaniumkristall war, der als Gleichrichter diente. Und was ich da vor mir hatte, war ein Detektor ohne Strom. Ja. Später habe ich natürlich was Verbessertes gebaut, hatte statt Germaniumkristall eine Röhre genommen, und damit ich mehrere Sender einstellen konnte, einen Drehkondensator und so weiter. Also das Nichts kann hörbar sein. Wir schwimmen hier in einem Meer von Informationen, macht euch das mal klar. Hunderte von Rundfunksendungen, hunderte von Fernsehsendungen, Millionen von Handys, all das, diese elektromagnetischen Wellen sind hier um uns und nicht nur um uns, sie sind auch in uns. Und natürlich auch in diesem Kasten. Mein Detektor hätte ja gut Platz da drin gehabt. Ja, warum erzähle ich euch das? Ja, könnt ihr es wohl schon erraten. Also erstens nochmal wiederholt, wir sind von Informationen umgeben, auch wenn wir sie nicht mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, dass man Gott nicht sehen kann. Und Jesus sagt der Samariterin am Brunnen, Gott ist Geist. Johannes 4, Vers 24. Gott ist Geist. Irgendein Geist? Bestimmt nicht. Der Heilige Geist natürlich. Gott ist der Heilige Geist. Das sagt mir die Bibel. Gott ist der Heilige Geist. Und diesen Gott dürfen Christen auch Vater nennen. Also, wir sehen, Gott, Heiliger Geist und Vater sind identisch. Jesus sagt weiter, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20. Sind wir hier in seinem Namen versammelt? Ich denke ja. Was sagt die Schrift dann? Dann ist er hier. Und bei Johannes 14, Vers 23 auch noch die Aussage, der Vater ist dann auch da. Also stellt euch das mal vor. Hier, jetzt, bei uns. Heiliger Gott, ich lobe, ich preise dich. Du bist hier bei uns. Halleluja. Ja. Das ist die anschaulich unanschauliche Seite der Dreieinigkeit. Hier ist er. Bei jedem von uns. Er ist nicht über den Sternen und auf Wolke 17 oder irgendwo, weiß ich, in irgendeiner Galaxie. Nein, er ist hier. Sein Geist ist hier. Und hier kann er uns auch helfen. Hier kann er uns zur Seite stehen. Hier kann er uns auch seinen Geist mitgeben. Und so wie die von uns gemachten Informationswellen, so ist auch Gott hier und auch in uns. Und wir lesen im Psalm 139 in den Versen 1 bis 5, schauen wir uns das mal an. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken. Boah, er versteht meine Gedanken. Ich gehe oder liege, so bist du um mich. Und siehst alle meine Wege. Du siehst, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht schon wüsstest. Wisst ihr was, wenn mir das klar wird? Er sieht alle meine Gedanken, dass ich mich da oft zutiefst schäme. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe oft unreine Gedanken, hässliche Gedanken. Wenn mir das klar wird, so sieht Gott mich auch. Vor den Menschen kann ich ja eine Rolle spielen. Aber bei Gott nicht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das schreibt hier Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ja, er ist die Versöhnung für alle unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren. Wenn wir alle unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und das ist die positive Nachricht. Und dann kann ich wieder da stehen und sagen, ah, hier bin ich. Das sind die beiden Seiten. Ja, also, das war das eine. Gott, an wen glauben wir? Diese Dreieinigkeit ist ein sehr abstrakter Begriff, meine ich. Und es ist einfach schön, wenn wir wissen dürfen, er ist hier. Und er ist gar nicht, das ist gar nicht so kompliziert. Und Gott sei Dank, das meine ich jetzt wirklich so, ist sein Geist hier. Und ich kann sagen, Herr, hilf mir. Und nimm auch den kümmerlichen Lobpreis, den ich bringen kann, nimm den bitte dankbar an. Das war das eine. Und das andere nun, es geht um den Empfang. Wir sprachen von einem Sender. Gott ist der Sender. Wir sind die Empfänger. Ein Empfang ist aber nun möglich, wenn man in Resonanz mit dem Sender steht. Also Sender und Empfänger müssen auf derselben Wellenlänge liegen, sonst können wir nichts empfangen. So, und da Gott Geist ist, müssen wir auch im Geist sein Wort empfangen. Ja, und wie sieht das im Einzelnen aus? Schauen wir uns das mal an. Als erstes steht im Römerbrief Kapitel 10, Vers 17, Predigt hören. Der Glaube kommt aus der Predigt. Punkt 1. Auf die Predigt hören. Und zweitens, forschen. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Das Wort bereit will ich aufnehmen und täglich forschen, ob das sich so verhielte mit der Schrift. Hören, forschen. Und dann müssen wir natürlich auch unsere Antenne ausfahren. Wir müssen also Gottes Geist auch empfangen. Gottes Geist im Geist empfangen. Und da meine ich, gehört die Taufe hin. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da wird uns nämlich verheißen, dass wir, wenn wir uns bußfertig untertauchen lassen, dass Gott uns von seinem Geist etwas gibt. Und das ist nicht nur zum Empfangen, das ist eine wunderbare Gabe. Denn stellt euch vor, Gott ist ewig und wir haben ein Stück Ewigkeit dann in uns. In diesem Sinne sind wir unsterblich, ist unsere Seele unsterblich. Aber wir können ihn empfangen. Ja, und wir müssen natürlich dann auch, wenn die grundsätzliche Bereitschaft da ist, dann müssen wir natürlich auch auf Empfang gehen. Und Gottes Rufen hören. Johannes 10, Vers 3. Die Schafe hören die Stimme, hören seine Stimme. Und er ruft sie mit Namen. Und das Rufen alleine genügt ja auch noch nicht. Man muss dem Ruf ja auch noch folgen. Was lesen wir im nächsten Vers? Und wenn er alle seine Schafe rausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm. Also muss ein Weg bis zur Konsequenz, bis zum Ende gehen. Also wenn einer krank ist, genügt nicht, wenn er weiß, dass eine Apotheke oder dass ein Arzt. Das Wissen reicht nicht. Er muss auch mal zum Arzt gehen. Und der Arzt wird vielleicht ein Rezept schreiben, wird ihn zur Apotheke schicken. Man muss ja auch den Weg gehen, soll mal zur Apotheke gehen. Und da kann er sagen, ja, die Verkäuferin sind alle so nett. Ich habe da reingeguckt, das ist ja sehr schön. Und geht dann wieder nach Hause und sagt, okay, die sind ja nette Leute da. Da können wir auch sagen, guck mal, was da alles steht, so viel Fläschchen, so viel Pulverchen und alles. Das ist doch schön, das ist alles. Da gibt es ja Leute, die haben sich viel Gedanken gemacht. Ich gehe nach Hause, ich weiß alles, das sind nette Leute, der Arzt war auch nett, der hat mir was aufgeschrieben und jetzt gehe ich auch nach Hause. Und die Krankheit? Nein, man muss auch dann das, was da verschrieben ist, das muss man auch nehmen. Man muss den Weg mal konsequent zu Ende gehen. Und das ist bei uns als Christen auch so. Natürlich, ja, wenn ich an so viele Leute denke, also wie vielen wir versucht haben, Kontakt aufzunehmen, mal in der Bibel zu lesen, die wissen schon alles. Das kennen wir ja alles schon. Ja. Aber das Schöne ist, und da denke ich auch wieder an die Freitage, die wir haben mit den Flüchtlingen, da ist eine gewisse Bereitschaft da. Und das ist das Schöne. Und ich denke, wo ist Paulus geblieben? Bei den Juden ist er nicht geblieben. Die wussten auch schon alles, genau wie die Deutschen, die wissen alles schon. Er ist zu den Heiden gegangen. Und wir gehen zu den Flüchtlingen. Gebe Gott, dass das, was wir machen, unter seinem Segen steht. Ja, und wenn wir vom Glauben reden, wissen wir alle, ein Musterbeispiel ist natürlich Abraham. Auch bei ihm fängt es so an. Er musste erstmal Gottes Wort hören. Das lesen wir im 1. Mose, Kapitel 12, Vers 1. Und er versprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. So, das hat ihm gesagt. Ruf hören. Und dann lesen wir im Vers 6, da zog Abraham aus, wie der Herr ihm gesagt hatte. Also, da kommt ein wichtiger Zwischenschritt. Er hat geglaubt. Ja, wir sagen ja manchmal, ja, wenn wir einen feurigen Busch sehen würden oder irgend sowas, würden wir auch leichter glauben. Aber wir haben was ganz anderes. Wir brauchen keinen feurigen Busch mehr. Wenn das nicht genügt. Also mir hat auch genügt, dass mein Vater mir gesagt hat, ich bin dein Vater. Er hat ja nie einen DNA-Test gemacht. Oder? Ja, warum habe ich das geglaubt? Seine moralische Kompetenz war es. Er war ein Mann, den ich in der Hinsicht, war eigentlich immer ein kränklicher Mann. Aber er hat Charakter besessen. Er hat auch in der Nazi-Zeit gewagt, gegen den Stachel zu lügen. Und ich habe einfach geglaubt, ja, das Wort stimmt. Und wenn einer das liest, ehrlich und ohne Vorurteile, der wird sehen, dass das Wort stimmt. Ja, so hat Abraham geglaubt. Ja, und nun muss ich euch ja irgendwann ja auch mal sagen, bin ja Naturwissenschaftler, ich rede über Begriffe, die ich noch gar nicht definiert habe. Muss ich aber irgendwann auch mal eine Definition versuchen zu geben über den Begriff Glaube. Der Begriff darf nicht zu umfangreich sein, der darf nicht zu eng sein. Also ich habe mir Folgendes gedacht. Glaube ist die positive Antwort auf Gottes Rufen. Glaube ist die positive Antwort auf Gottes Rufen. Vielleicht fällt euch was anderes ein, was Besseres, aber ich biete das mal an. Also ich denke, das ist kurz. Und das trifft, glaube ich, Wesentliches. Ja, dieses Rufen Gottes durchzieht die ganze Geschichte. Und wir haben heute in der heutigen Zeit noch viel mehr Möglichkeiten. Also sein Rufen geschah natürlich ganz zum Anfassen in der Person Jesu Christi. Aber durch sein Wort, durch sein heiliges Wort und die Verbreitung. Und wir haben jetzt durch die technischen Mittel großartige Möglichkeiten, das auch dahin zu bringen, wo sonst kein Missionar hingekommen wäre. Ja, und der so Gerufene, der kann Ja sagen dazu, der kann das bejahen und kann sich willig in Gottes Hände begeben für seine Lebensgestaltung. Und wie sehr sah denn der Glaube bei Abraham aus? Das ist vielleicht auch sehr interessant. Wir kennen das alles schon, aber sollten es ruhig noch mal lesen. Römerbrief 4, Kapitel 18 bis 25. Er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an den Verheißungen Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben. Ja, und zum Schluss heißt es noch im Vers 21, das ist auch geschrieben, nicht nur seinetwegen oder der Christen damals wegen, sondern auch um euretwillen ist das geschrieben. Ja. Ja. Was ist das für ein Glaube? Glaube ist erkennbar durch die Frucht, die er bringt. Und da haben wir schon Psalm 1 haben wir schon mal zitiert, derjenige, der auf Gott achtet, der wird Frucht bringen, der wird sein wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Aber der Glaubende muss Frucht bringen. Das ist keine Frucht der Selbstbestätigung, das ist eine Frucht, die der Heilige Geist wirkt. Und deswegen schreibt auch Jakobus in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 17, der Glaube ohne Werke ist tot. Also ein christliches Leben muss man erkennen durch den Lebenswandel. Und wir sehen bei Abraham etwas ganz Ungeheures auch noch. Wie stark war sein Glaube, als Gott ihm gesagt hat, er soll seinen einzigen Sohn opfern. Also, wir hatten drei Kinder, nicht vorstellbar. Ist überhaupt für mich ein furchtbarer Gedanke, wenn eins unserer Kinder vor uns sterben sollte. Und hier, er soll seinen lieben, so sehr ersehnten Sohn opfern. Ja. Und er war bereit. Das ist so. Ja. So, und ein Glaubenstest für uns. Was sind denn wir bereit zu opfern? Fängt ganz einfach an bei der Kollekte. Ja, im alten Bund sollten alle, ob arm, ob reich, den Zehnten geben. Und der neue Bund hat viel größere Verheißungen, also sollten wir bereitwilliger sein. Und könnte jemand sagen, ja, der da vorne, der hat gut reden. Mit einem Stück Speck im Mund kann man ja Gott gut loben. Das war bei uns auch nicht immer so. Ich will ein Beispiel geben. Als wir unser Haus gekauft hatten, wir hatten natürlich längst nicht einen Bruchteil von dem Geld, was gebraucht war. Wir mussten Zwischenkredite aufnehmen mit variablen Zinsen. Die erste Zeit ging es ja ganz gut. War mir alles gut durchgerechnet, durchkalkuliert, ging gut. Dann kriegte Deutschland eine neue Regierung. Es war übrigens die erste, die dann Schulden gemacht hat. Und die Bausparkassen haben das auch gleich benutzt. Unsere Zinsen sind buchstäblich auf das Doppelte angestiegen. Also, ich sehe noch, als ich nach Hause komme vom Dienst, Helga stand da kreidebleich. Und als ich den Zettel gelesen hatte, war ich auch kreidebleich. Kalter Schweiß stand uns auf den Stirn. Wir wussten nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Nun hätten wir der Gemeinde sagen können, wir können nichts geben. Dann hätten wir der ganzen Gemeinde bekannt gegeben, dass wir ungläubig sind. Nein, haben wir gesagt, die beste Bausparkasse ist Gottes Bausparkasse. Und es bleibt dabei, wir geben genauso weiter wie bisher und am Anfang des Monats. Und wir haben gedacht, nun ja, haben wir jetzt gebetet auch. Aber dann kamen nicht wenig später die goldenen Dukaten vom Himmel auf uns runtergeregnet. Nein, nicht nur das. Wir haben erst später gesehen, nein, die Prüfung wurde sogar noch größer. Ja, mal gucken, sich Gott gedacht. mal sehen, wie stark Ihr Glaube eigentlich ist. Nein, wir mussten, weil wir wohnten in Achim, konnten uns kein Auto leisten. Wir mussten als Erwachsene jeden Sonntag um 6 Uhr aufstehen, die Kinder um 6:30, jeden Sonntag um 8 Uhr losmarschieren, damit wir um 10 Uhr in der Gemeinde waren. Das über ein Jahr. Und das haben wir gemacht bei Sommer und Winter, bei Schnee und Regen, bei jedem Wetter. Alle und immer, wir waren immer da. Und war nicht so, dass wir uns immer wohlgefühlt haben, dass die Kinder immer gesagt haben, ja, wie schön, dass wir jetzt schon gehen dürfen. Und dann waren die gerade angezogen, wir wollten zum Zug gehen, dann sagte der eine, Mama, ich muss doch mal Pipi, das schafft man den Zug doch nicht. Und also das ganze Theater, ja, wer Kinder hat, weiß, was das bedeutet. Und die waren ja auch nicht immer zufrieden. Und wir auch nicht. Und uns ging es ja auch nicht immer so blendend, dass wir sagten, ja, wir wissen nichts Besseres, als jetzt früh loszumarschieren, mit Umsteigen und zu Fuß gehen. Ja, das ging über ein Jahr so. Dann kommen denn nun endlich mal die goldenen Dukaten? Aber vorher habe ich noch Helga gesagt, du weißt, wir haben kein Geld, darum lass uns großzügig sein. Ja, unsere Großzügigkeit bestand darin, wir haben eingeladen, wir haben immer Gäste gehabt. Das hat viel Arbeit gemacht für Helga, hat gekocht und gebacken und so weiter, mit denen spazieren gegangen, wir haben Kindernachmittage gemacht und ja, lass uns großzügig sein, weil du weißt, wir haben kein Geld mehr. Ja, es ging dann so zu Ende. Irgendwann war das erste Kennzeichen, dass der Wohlstand wieder bei uns einzog. Wir konnten einen ganz alten R4 kaufen. Das weiß ich heute noch. 440 D-Mark hat die gekostet. Und die Jungen, die können sich gar nicht mehr vorstellen, was das für Autos war. Da konnte man vorne in den Kühler eine Kurbel reinstecken und rum drehen und anlassen. Ja, so ein Auto war das. Aber wir waren glücklich, dass wir dies schon mal hatten. Und diese Kiste sind wir gefahren, bis der Auspuff klappern irgendwann auf die Straße fiel. So, aber dann, ich kann nur sagen, also Gott hat dann Türen uns aufgemacht, an die wir vorher nie gedacht haben. So ein unglaublicher Segen, den wir hatten. Aber es ist eine Durststrecke gewesen. Ja, aber das sage ich nicht, um uns zu loben, sondern ich sage, weil ich oft schon gehört habe, ich kann nicht mehr glauben, ich habe gebetet und das Gebet ist nicht erhört worden, jetzt kann ich nicht mehr glauben. In der Verwandtschaft gehört bei anderen Leuten, also, nee. Und da sage ich diesen Leuten, also Gott ist ja nicht unser Diener. Wir sagen, hopp, hopp, nun mach mal, ich habe gebetet, nun spring und mach und ja. Du musst jetzt sofort meine Ehe in Ordnung bringen, du musst sofort jetzt meine Schulden tilgen, was denn noch alles, du musst mir deinen Beruf geben und eine bessere Wohnung. Und ja, so ist Gott nicht. Nein. Also dann macht man Gott zum Hampelmann. Also kennt ihr, einen Hampelmann haben wir früher als Kinder gehabt, da hat man auf die Strippe gezogen und dann gingen immer die Arme so hoch. Nicht? Also denken manche Leute, so ist Gott, da zieht er an der Strippe und segnet, hebt er die Arme hoch und dann geht alles. Nee. Wir müssen viel mehr Ehrfurcht haben vor diesem heiligen Gott. Der lässt sich nicht von uns einspannen in unsere Pläne. Und wir sollten auch daran denken, Paulus hat dreimal Gott gebeten, dass er von einer Krankheit geheilt werden sollte. Und Gott hat ihn nicht geheilt. Und das bei Paulus. Und dann, was wollen wir denn da sagen? Wir Kümmerlinge, was wollen wir denn dazu sagen? Aber Gott hat ihm gesagt, lass dir meiner Gnade genügen. Das hat er gesagt. Ja, ich habe jetzt Verschiedenes gesagt und ich habe auch eigentlich jetzt mal den Auftrag zu sagen, was ist eigentlich Unglaube? Meiner Meinung nach kann man den Unglauben so definieren, ist das ängstliche Blicken auf den Menschen und auf seine Möglichkeiten. Ängstliche Blicken auf den Menschen und seine Möglichkeiten. Das war der, ja, mein Arzt, Lebenspartner, mein Chef, ängstlich. Ja, was hat der für Möglichkeiten? Nein, da ist Gott. Der hat alle Möglichkeiten. Der hat alle Möglichkeiten. Nicht ängstlich auf den Menschen blicken und auf seine Möglichkeiten. So, also nochmal, Glaube ist die positive Antwort auf Gottes Rufen. Und das heißt, es ist nicht nur eine rein intellektuelle Anerkennung Gottes. Auch die Teufel erkennen Gott an. Nein, was sich daraus ergibt, aus dieser positiven Antwort auf Gottes Rufen, das ist eine auf Christus gerichtete Lebenshaltung und Lebensführung. Nicht nur was Intellektuelles, ja, ich sage ja, natürlich, ja. Nein, das ganze Leben muss sich von da ab ändern. Ja, Glaube ist die positive Antwort auf Gottes Rufen. Herr, lass uns alle Zeit dich in diesem Sinne loben und preisen im neuen Jahr. Amen.